Herzlich willkommen zur neuen Folge mit dem LKR-Politiker Holger Stenger. LKR, fragst du dich jetzt zurecht, wofür steht das? Liebe kinderlose Rentner, leicht kalorienbewusster Radler, letztlich kahle Rasierfans? Fast! Es ist die Partei der liberal-konservativen Reformer. 2015 wurde sie von Bernd Lucke initiiert, dem ehemaligen AfD-Mitbegründer. Mit der AfD wollen sie aber nicht verglichen werden, ist klar. Wer will schon recht sein, dann lieber ab durch die Mitte. Wenn auch die rechte Mitte. Mit der Mitte hat es Holger übrigens schon mehrmals probiert, denn die LKR war nicht seine erste liberale Liebe. Zunächst gab es die Aufbauhilfe Stenger für eine am Boden liegende FDP. Dann wurde er in die CSU überredet und wenn er morgen nicht noch bei den Piraten ist, tritt er nun als Direktkandidat für die LKR an. Ganz schön reformwillig, dieser Holger. Er liebt die Freiheit und hasst Stigmatisierung. Wird jemand für ihn zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt, gibt's am Telefon Fürsorge von Holger. Der Mann mit der Reibeisenstimme ist ein wahrer Tausendsasser und war mal im Vorstand des Fußballvereins Viktoria Aschaffenburg. Und ist auch noch Hundepapa. Mit seinem Hund Meier schnaufen wir im Podcast jetzt eine halbe Stunde um die Wette. Daher herzlich willkommen, Holger Stenger und Meier.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, Holger. Was hast du in der Vergangenheit gemacht? Was machst du jetzt?
Okay, so viel Sendezeit habt ihr vermutlich gar nicht. Also ich habe unglaublich viele Dinge gemacht. Ich habe 1978 habe ich eine Lehre, also eine Ausbildung als Polizist angefangen. Die war nach 2 Jahren beendet. Dann habe ich eine Kaufmannslehre gemacht. Dann habe ich im Hamburger Hafen gearbeitet. Dazwischen habe ich Straßenmusik gemacht. Dann habe ich ein Einzelhandelsgeschäft von meinem Vater übernommen, habe das geführt, habe nebenbei immer Musik gemacht. Oder eigentlich war die Musik immer das Wichtigere. Als Corona angefangen hat, habe ich meinen Job verloren. Ich habe noch so Außendienst gemacht. War auch klar, dass ich den Job verliere, weil ich war zuständig für Gastronomie und Sportvereine, die de facto keine finanziellen Mittel mehr hatten. Und dann habe ich habe alle Auftritte verloren. Und dann habe ich ein Jahr gar nichts gemacht. Dann habe ich ein Angebot bekommen von der Brauerei, Hans-Graf-Brauerei. Und da habe ich auch sofort Spaß dran gehabt. Unsere erste Brauereigaststätte ist der Maulaff am Dahlberg, also mitten in der Altstadt von Aschaffenburg. Und die mache ich jetzt seit 6 Wochen und da habe ich auch großen Spaß dran.
Dann würden wir mit dem Fragenhagel starten. Hau einfach raus.
Okay.
Was muss ich tun, um so eine geile Stimme wie du zu bekommen?
Glück haben. So, naja, ein bisschen rauchen und trinken hilft auf jeden Fall, aber grundsätzlich braucht man Glück.
Du bist ja auch musikalisch gut unterwegs als Joe Schocker. Welche Note hattest du denn früher in Musik?
Ich hatte eigentlich immer ganz gute Noten in der Musik und dann war ich in der Realschule aus Aschaffenburg und der Musikdirektor Kraus hat zu mir gesagt, ich wäre der unmusikalischste Mensch, den er je in seinem Leben getroffen hat.
Passt ganz gut jetzt. Was würdest du denn deinem ehemaligen Musiklehrer gerne sagen?
Oder dem Direktor in dem Fall.
Ich habe den Jahre später in der Fußgängerzone getroffen. Ich glaube, das waren 30 Jahre später. Und da ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, ich kenne Sie. Und da habe ich gesagt, Sie haben mich auch immer geduzt. Und dann hat er gesagt, ja, ich kenne Sie, aber ich möchte mich eigentlich für die Einschätzung damals entschuldigen. Ich habe daneben gelegen. Und das war ein toller Mann und es war auch ein toller Musiklehrer.
Was ist der beste Song von Joe Cocker?
Also für mich ist der beste Song ist Moon is a Harsh Mistress, weil das mein Gefühl in der Nacht, ich bin sehr lebenslustig, aber manchmal auch sehr depressiv und dieses Lied drückt eigentlich alles aus, es drückt das Lebensgefühl, das Glück aus, aber auch das Elend, das über jeden von uns ab und zu mal hereinbricht.
Was ist der beste Hundename?
Maya.
Kurze Erklärung dazu.
Mein Hund heißt Meier, das ist der beste Hund der Welt und er hat den Namen von Alex Meier, Fußballgott, übernommen. Das war bekanntsam eigentlich der geilste Fußballer von der Eintracht und da hat er den Namen her und ich glaube in Aschaffenburg, es kennen mehr Leute meinen Hund als mich.
So, Achtung, jetzt kommt der beste Wortwitz des Tages. Warum wurde es kein Cocker-Spaniel?
Ich hatte in der Tat mal einen Cocker Spaniel als 12-, 13-Jähriger, aber ich stehe halt auf Molosser und der Mastiff ist sozusagen, die Rasse ist die Mutter der Molosser und einmal Molosser, immer Molosser und ein Cocker Spaniel, der passt halt wirklich zu mir. Schon von der Stimme, Meyers Stimme und meine Stimme, die passen ganz gut zusammen.
Für was darf man dich um 2 Uhr nachts wecken?
Für jedwede Hilfe, wenn es jemand ist, der mir am Herzen liegt. Aber noch nicht mal, das ist eigentlich wichtig. Ich bin ein sehr, sehr hilfsbereiter Mensch. Und ich glaube, also mich kann jeder anrufen und ich komme, wenn es nötig ist.
Schläfst du um 2 Uhr nachts überhaupt schon?
Mittwoch bis Samstag nein, weil dann mache ich den Maul auf zu. Ansonsten, wenn ich Freizeit habe, bin ich eher so der, ich gehe um 10 ins Bett Typ und stehe um 6 wieder auf, weil ich dann in die Natur will.
Und welche Telefonnummer aus deiner Kindheit kennst du noch auswendig?
23584 war die Telefonnummer von meiner Oma und wenn ich beim Kochen nicht mehr weitergewusst habe, habe ich immer die angerufen.
Passt vielleicht auch zur nächsten Frage, was ist denn deine schönste Kindheitserinnerung?
Meine schönste Kindheitserinnerung ist als Kind, ich sage jetzt mal bis zum Alter 10 oder 12, da waren es die Spaziergänge mit meinem Opa, weil der mir unglaublich viele Dinge beigebracht hat über die Natur und über die Welt und über Menschen. Und als ich schon ein Jugendlicher war, dann habe ich in Dänemark gearbeitet und ich hatte schrecklich Heimweh. Dann habe meine Mutter angerufen und mir standen die Tränen in den Augen und meine Mutter hat gesagt, komm und das schaffst du schon und so. Und ich habe dann in diesem Hotel übernachtet und ich habe wirklich am Arsch der Welt gearbeitet. Halskopf hieß dieser Ort, da mussten wir 5 Fähren fahren von Deutschland aus. Und am nächsten Morgen um 7 ist ein Mercedes auf den Hof gefahren mit so Eiszapfen unter den, wie sagt man heute, Stoßstange. Und mein Vater ist ausgestiegen, war angezogen wie ein Russe, weil es halt bockelkalt war. Und er stand in der Tür und ich habe gesagt, was machst denn du da? Und da hat er gesagt, die Mama hat gesagt, dir geht's schlecht und da wollte ich mal nach dir gucken. Und dann hat er sich ins Auto gesetzt, abends um 8, ist die ganze Nacht durchgefahren und stand morgens um 7 vor mir und so. Und das war für mich schon fast ein Erweckungserlebnis. So, da habe ich, glaube ich, das erste Mal kapiert, okay, Eltern, Familie, das ist schon eine andere Nummer als sonst.
Ja, danke für die Anekdote. Damit wäre der Fragenhagel überstanden. Und wir kommen jetzt quasi zum politisch-journalistischen Teil. Und da ist die erste Frage, die ja, uns aufgedrängt hat. Du trittst ja an für eine relativ junge Partei, die hier in Aschaffenburg auch erst vor kurzem mehr oder weniger einen Ortsverband gegründet hat. Wie kamt ihr denn zusammen?
Ich habe den Thilo Schneider getroffen, dann habe ich mir das Parteiprogramm angeguckt. Und ich war auch noch wirklich voller Zorn über die, ich sage jetzt mal, etablierten Parteien, aber das meine ich gar nicht abwertend eigentlich. Aber ich glaube grundsätzlich, dass wir wieder ein bisschen bodenständiger werden müssen, dass wir ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand in die Politik holen sollten. Und ich glaube schlichtweg, dass kleine Parteien, wir haben kürzere Entscheidungswege und bei uns muss man sich jetzt nicht durch 27 Orts- und Kreis- und Landes- und Bundesverbände irgendwie nach oben dienen. Und ich glaube, in kleinen Parteien, nicht nur bei uns, ist schlichtweg auch das bessere Personal, weil ich habe nicht den Eindruck, dass die regierenden Parteien im Moment, dass es da nach Qualifikation geht. Da geht es mir, glaube ich, eher darum, wer wie lang wo war und so. Und das halte ich einfach für den falschen Weg.
Schlägst so ein bisschen in die gleiche Kerbe, was ich fragen wollte. Was hat dich denn politisiert? Was hat dich dann zu dieser Entscheidung gebracht, ich kandidiere?
Also grundsätzlich war es, ich wollte nach der letzten Stadtratswahl, habe ich mich da eigentlich komplett rausgenommen. Dann ist diese ganze Corona-Geschichte passiert. Und ich bin der vollen Überzeugung, dass da unglaublich große Fehler passiert sind. Und ich bin immer noch der Meinung, dass da große Fehler passieren. Wir sind alles erwachsene Menschen und für mich ist Freiheit und Liberalität unglaublich wichtig. Und ich will den Menschen ihre Eigenverantwortung zurückgeben. Das heißt nicht, dass der Staat nicht schützen soll in den Bereichen, wo er zuständig ist. Ich mag es nicht, wenn man von oben herunter diktiert kriegt, so ist es richtig und so ist es falsch, weil ich bin alt genug, ich kann eine Regierung gebrauchen, aber ich brauche ganz sicher keine Erziehungsberechtigte.
Ein bisschen provokant gefragt, die Partei, für die du antrittst, heißt ja liberal-konservative Reformer. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich wirklich? Ne? Klassisch konservativ, dass alles so bleibt oder wollt ihr reformieren?
Ich würde es aus meiner Sicht, wir haben in der Partei natürlich auch Diskussionen, aber aus meiner Sicht heraus, wir sind so ein Mittelding, was die CSU vor 20 Jahren war und die FDP vielleicht vor 25 Jahren. Wir sind wirklich konservativ, aber im besten Sinne des Wortes, konservativ ist an sich in meinen Augen nichts Schlechtes, eher positiv. Und wir sind extrem liberal und freiheitsdenkend. Und daraus hat sich die Partei erkannt und oder ja benannt eigentlich. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber wir sind natürlich sehr klein und wir können unsere Chancen schon halbwegs realistisch einschätzen.
Ja, ein Parteislogan ist ja auch sinngemäß, wenn die CDU konservativer, die FDP freiheitlicher und die AfD bürgerlicher wäre, dann bräuchte es euch von der LKR quasi gar nicht. Was unterscheidet euch denn dann so zum Beispiel von den Freien Wählern als unabhängige alternative Partei?
Na gut, die Freien Wähler, die gehen ja unter einer ganz anderen Prämisse in die Wahl. Die sind eigentlich in der Tat eine sehr kommunale Partei. Und da gibt's so viele Strömungen, die, wenn sie sich jetzt wirklich bundespolitisch erfolgreich wären, die kann man gar nicht unter einen Hut bringen. Weil ich glaube, selbst wenn man jetzt 10 Vorsitzende von Landesverbänden der Freien Wähler hierher setzen würden und die sollten sagen, für was die Partei steht, dann würden wir hier 10 unterschiedliche Meinungen hören. Das ist bei uns natürlich nicht so. Aber der erste Satz, in der Tat, wäre die CDU konservativer, wären die Liberalen freiheitlicher, dann bräuchte es uns nicht. Und dann müsste ich auch gar nicht hier sitzen. Für mich ist es schon auch so ein bisschen Protest, weil ich auch ein bisschen damit zeigen will, so können wir nicht weitermachen, es wird nicht funktionieren. Und da stehe ich auch mit vollem Herzen dahinter.
Ist recht passend, weil aktuell würde die LKR bei Umfragen ja auch unter 5% der Stimmen nur holen. Damit würde sozusagen eine Stimme für die LKR bei dieser Sitzverteilung dann im nächsten Bundestag nicht wirklich ins Gewicht fallen. Was würdest du denn jemandem sagen, der jetzt seine Stimme abgibt und sie mehr oder weniger dann auch für verschenkt hält?
Ich kann dem ehrlicherweise nicht widersprechen. Es kann durchaus passieren, dass es so ist, dass eine Stimme für uns, dass wir die 5%-Hürde erreichen, ist nicht sehr realistisch. Genau genommen ist es komplett unrealistisch. Und dass ich hier den Direktwahlkreis gewinne, brauchen wir auch nicht groß drüber reden. Die CSU könnte hier vermutlich sonst wen, könnte Eichhörnchen aufstellen. Und ich mag Andrea Lehmtürz und ich schätze sie wirklich sehr. Und ich halte sie auch für einen großen Positivpunkt innerhalb der CSU. Aber wir wollen eigentlich auch Leute erreichen, die sonst gar nicht zur Wahl gehen. Und diese Gruppe wird leider jeden Tag größer und größer und größer, weil sie sich von den großen Parteien und auch von den kleineren Parteien schlichtweg nicht mehr vertreten fühlen. Und diese Menschen wollen wir erreichen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir einen riesen Job gemacht. Ob wir 5% erreichen, glaube ich nicht, dass es realistisch ist. Aber vielleicht üben wir ja noch ein bisschen. Es kommen ja noch mehr Wahlen, hoffentlich. Landtagswahlen, Bundestagswahlen. Wir üben noch ein bisschen. Und ich glaube, wenn jemand sich mit unserem Programm identifiziert und wir sind zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jedweder Diskussion bereit, darf uns gerne anrufen, egal wen von uns oder mich, und wir diskutieren. Und wenn er da Spaß dran hat, dann soll er sich engagieren. Es ist auf jeden Fall besser, als gar nicht zur Wahl zu gehen, weil das ist die schlechteste von allen Entscheidungen.
Mhm. Dann seid ihr ja sozusagen etwas wie eine Protestpartei.
Im Grunde schon. Also wenn man es nicht als Protest sehen wird, wird es uns nicht geben. Mhm. Wenn viele von uns kommen von anderen Parteien aus allen möglichen Richtungen, von links bis rechts, die sich einfach schlichtweg nicht mehr vertreten gefühlt haben. Und ich glaube, mit diesen Leuten, die müssen wir zurückholen, wie auch immer. Ich bin ein großer Freund von Diskussionen mit jedem. Ich mag das nicht, wenn Menschen stigmatisiert werden. Auch, sag jetzt mal, AfD-Wähler. Ich glaube nicht, dass es die AfD gäbe, wäre die CDU oder CSU konservativer geblieben. Ich glaube, die Partei gäbe es schlichtweg gar nicht. Und jetzt glaube ich, dass wir viele von diesen Wählern wieder zurückbekommen können, zurück in das große demokratische Lager. Aber dazu muss ich nur zuhören. Wenn ich mir die Sorgen von den Menschen nie anhöre, dann kann ich sie nie lösen.
Was unterscheidet euch dann von der AfD?
Ach, alles, der gesamte Umgang mit der AfD kann man schlichtweg gar nicht vergleichen. Wir sind auch keine rechte Partei, wir sind in der Tat eine liberale, freiheitliche Partei. Mit rechts haben wir eigentlich gar nichts am Hut.
Dann würde ich jetzt mal einen kleinen Exkurs vornehmen und nur mal ein bisschen auf, ja, wahrscheinlich dann das Unternehmerische eingehen. Du bist Gastrochef bei einer Craft-Bier-Brauerei. Und wie viele verschiedene Biere gibt's denn bei so einer Craft-Bier-Brauerei?
Also wir haben jetzt im Maulauf, bieten wir 4 vom Fass an und nochmal 4 aus der Flasche. Wir stellen aber noch 4 weitere her, wobei dieses Wort Craft, hätte ich auch mal ganz gerne erklärt, Craft heißt nur handgemacht, nichts anderes. Also viele denken Craft-Bier, da ist automatisch irgendwas drin, was jetzt nicht nach dem Reinheitsgebot, so ist es aber gar nicht.
Und jahrelang gab es ja in Deutschland die Wahl zwischen Pilz und Export.
Die Wahl gibt's ja immer noch.
Was ich meine, es gab nur die Wahl zwischen Pilz und Export wahrscheinlich an den meisten Adressen. Dass es da jetzt ein paar andere Dinge gibt und vielleicht auch ein paar ausgeflipptere Kreationen. Ist das ein Gewinn, diese Diversität?
Ja, natürlich ist bei allem ein Gewinn. Das ist Musik, Kultur, Essen, Trinken. Ich bin 59 und ich weiß noch, als ich 12 oder 13 war, wenn meine Eltern von einer Party zurückgekommen sind, hat meine Mutter immer gesagt, da gab's echten Lachs, was für meine Mutter eine Riesensache war, dass man da echten Lachs essen konnte. Das ist, die Welt entwickelt sich weiter, Dinge waren anders, wobei ich, betrifft auch den Maulauf, da gibt's, bei uns gibt's nichts, was weiter als 15 Kilometer entfernt hergestellt wurde. Ich bin ein sehr regionaler Mensch und ich denke, gerade was die Jüngere betrifft, wenn wir uns alle wieder ein bisschen darauf konzentrieren würden, Dinge aus unserer Region, Dinge um uns herum, saisonales Kochen, wenn wir uns darauf ein bisschen konzentrieren würden, dann würden wir auch der Umwelt einen großen Gefallen tun.
Und nochmal zurück zum Bier, wenn da jetzt jemand in den Maulauf kommen würde und sich diese Biersorten anschaut und sagt, das ist doch alles Quatsch, das kann man alles unter Pilz und Export einordnen. Was würdest du dem sagen?
Ich würde ihn angrinsen und würde sagen, wenn du meinst, ja, was soll ich da sagen?
Okay, jetzt kommt ein interessanter Sprung. In einem Zeitungssteckbrief, wo du gefragt wurdest, was so deine wichtigsten politischen Themen sind, da war Sprache mit dabei als Top 3.
Ja.
Und ich schätze mal, auch wenn ich mir die anderen Äußerungen schon angeschaut habe, da geht's wahrscheinlich ums Gendern, das sogenannte. Und wo dann die Diversität im Geschlecht abgebildet wird und es eben nicht nur noch Mann und Frau gibt. Ist das so ein Thema, wo du sagst, das stört dich extrem aktuell?
Das stört mich nicht nur, das verletzt mich regelrecht. Also das ist eine Verhunzung einer wunderbaren Sprache. Und da muss ich eigentlich auch weiter ausholen. Mir war das mein Leben lang völlig egal, wer, wie, warum sexuell orientiert war. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Da habe ich mir auch vor 40 Jahren, und ich glaube ganz viele in meiner haben sich auch keine Gedanken darüber gemacht. Aber es will auch niemand jemand anders feiern, weil er anders ist. Das soll jeder darf tun, wann er will, was er will, wie er will, mit wem er will. Aber er sollte anderen Leuten nicht damit auf den Nerv gehen. Und ich will auch nie auf Hähnchen heben und sagen, ja, es ist toll, dass es das gibt. Es gibt's und es soll es auch geben und jeder muss es für sich entscheiden. Ich denke, ich kann doch nicht über die Mehrheit, in der die gesamte Bevölkerung sagt, mehr oder weniger, nee, wollen wir nicht. Da wird jetzt drauf rumgerettet. Mir ist es egal, wenn es jemand glücklich macht, soll er so sprechen. Aber ich finde es eine Verhunzung unserer Sprache. Und die deutsche Sprache ist ähnlich wie die russische Sprache zum Beispiel. Die hat so viele Ausdrucksmöglichkeiten. Und wir nehmen das weg für nichts.
Na gut, wenn du jetzt sagst, wenn es jemand glücklich macht, soll er so sprechen, das klingt ein bisschen anders bei dir.
Ja, ich mache mich darüber lustig und ich werde mich auch, so lange wie ich lebe, werde ich mich darüber lustig machen, weil ich finde es einfach albern, dass Frauen den gleichen Wert haben wie Männer. Ich meine, das muss man doch, selbst in meiner Generation muss man doch keinem mehr erklären. Also ich kenne keinen, der das je anders gesehen hätte, auch die letzten 20 Jahre nicht. Und mit einer Quote, ich weiß nicht, tue ich den Frauen einen Gefallen oder tue ich den Männern einen Gefallen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich bin keine Frau, kann es nicht wirklich beurteilen, aber ich kenne einige Frauen, die sagen, sie möchten nicht über eine Quote in irgendeine Position kommen. Das kann es nicht sein.
Gut, jetzt ist die Frauenquote ja nochmal ein anderes Thema.
Es gehört, im Weitesten, damit hat es angefangen, es gehört schon ein bisschen dazu, finde ich.
Sagen wir mal, es bleibt im Dunstkreis. Aber das heißt, jeder soll machen, was er will, aber ich will es nicht unbedingt sehen. So, diese Meinung höre ich so ein bisschen raus.
Das verstehe ich jetzt gar nicht. Also jeder soll machen, natürlich will ich es nicht unbedingt sehen. Keiner will es ja auch unbedingt zeigen. Also was jetzt, wir haben ja jetzt noch über Sexualität, über die unterschiedlichen Geschlechter gesprochen.
Ich meine es jetzt auf die Sprache bezogen.
Ach so, ja, gut.
Du sagst, das gibt's alles, das ist ja auch alles schön und gut, aber wir müssen es nicht aussprechen.
Nein, ich meine einfach, man sollte nicht so ein Bohai außenrum machen. Das ist, ich möchte es nicht. Ich finde es furchtbar. Und ich finde, was jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, dann sollten sie sich schon ein bisschen, dafür haben wir eigentlich eine Demokratie. Und wenn sie selber Umfragen machen und in diesen Umfragen gesagt wird, 80% wollen es nicht, wer sind diese Menschen, dass sie sagen, wir machen es aber trotzdem? Ich sehe, in meinem Umfeld kenne ich keinen Menschen, wird sicherlich welche geben, aber in meinem Umfeld kenne ich keinen Menschen, der das toll findet.
Dann haben wir da wahrscheinlich auch so eine Generationenfrage. Für mich klingt das so, als würde jetzt jemand hergehen und sagen, es gibt auch weiterhin nur noch Export und Pilz und alle anderen Bezeichnungen, IPA, Blackbone, Schlag mich tot, das habt ihr euch ausgedacht, das möchte ich nicht mehr lesen, ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Nein, das klingt nicht so. Und das wiederum klingt so, die Frage klingt so, als wäre ich nur von 60-Jährigen umgeben. Aber ich kenne durchaus auch 20-Jährige und 15-Jährige und auch 85-Jährige. Na, die Frage, so akzeptiere ich die nicht. Dass ich die beiden primären Geschlechter anspreche, das war vor 50 Jahren genauso, wie es heute ist. Da hat sich gar nichts geändert. Da hat sich nichts geändert. Das Gendern ist, es waren Wortkreationen geschaffen, die es überhaupt vorher nicht gab. Jetzt bin ich sag mal, mindestens doppelt so alt wie ihr, ja, wenn es lang.
Deutlich.
Mindestens. Also dieses herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, das haben sie schon in den 50er Jahren gesagt, da war ich noch gar nicht auf der Welt.
Ja. Und jetzt wird diverses Publikum hinzugefügt.
Jetzt gibt's, ich weiß gar nicht, wie viele Geschlechter das es mittlerweile gibt. Da habe ich ein bisschen den Überblick verloren. So, vielleicht bin ich da in einer Parallelwelt unterwegs, aber 99% der Menschen, die ich kenne, die interessiert's schlichtweg nicht. Die sagen, ja, mach das. Und wenn mein bester Freund mit 1,90 Meter meint, er müsste hochhackige Schuhe tragen, dann soll er das tun. Wenn sie ihm gefällt. Aber lachen darf ich.
Das verbietet dir, glaube ich, auch keiner. Ich glaube, die Leute wollen nur vielleicht, weil sie doch so lange im Untergrund gelebt haben oder das Gefühl hatten, nicht Teil der politischen Diskussion zu sein, auch gehört werden.
Genau das glaube ich zu größten Teilen eben nicht. Ich habe eine Menge homosexueller Freunde, die lachen lauter darüber als ich. Also sage, was soll denn das? Ich war selber mit einem Musikerfreund, wir waren in Köln unterwegs und wollten nachts noch einer trinken und wir wollten in eine bestimmte Diskothek gehen, ich sage jetzt gar nicht den Namen. Fakt ist, ich durfte nicht rein. Ich weiß auch nie, woran er das erkannt hat, aber er hat sofort erkannt, okay, anderes Publikum.
Oder LKR-Politiker, lassen wir nicht rein.
Das glaube ich jetzt eher in dem Fall nicht, aber ich habe zu dem Türsteher gesagt, Entschuldigung, ich habe gesagt, das ist Diskriminierung, wenn ich als Hetero hier nicht rein darf.
Ach so, darum ging's?
Ja, darum ging's.
Okay. Also nicht an den Schuhen oder
ach,
so?
Was? Ja gut, vielleicht lag's an, ich weiß nicht, woran man es erkennt. Ich bin da ein bisschen unbedarft und naiv. So, es ist einfach egal.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, falls wir in 10 Jahren nochmal ein ähnliches Interview führen, ob die Zahl der 99% der Leute so bleibt.
Das weiß ich auch nicht.
Kann man nicht sagen. Aber ich bin gespannt.
Ich habe auch keine Glaskugel zu Hause, aber ich denke einfach, man kann über alles sprechen und jederzeit und kann über alles diskutieren. Aber ich mag es einfach nie, erzogen zu werden. Das hasse ich. Es wollte ich als 15-Jähriger schon nicht. Und jetzt werde ich fast 60 und ich brauche keinen Ministerpräsidenten, der mir sagt, ja, du darfst vor die Tür und du darfst nicht vor die Tür. Du darfst aber nur von 5 bis 9 vor die Tür. Und so, und da fasse ich mal an den Kopf. Und wenn sie dann einen Lockdown ausrufen, das ist ja schön. Ich meine, ich habe Häuschen mit Gatte. Ich kann mit meinem Hund hin raus, Pfanne raus, wo ich meinen Weißwein abends trinke, ist mir grundsätzlich auch egal. Ich komme auch mit Netflix klar, wenn es mir langweilig ist. Aber ich weiß nicht, ob in deren Lebenswelt, ob denn auch vorkommt, dass es Menschen gibt, die 2 Kinder haben und auf 70 Quadratmeter irgendwo im 15. Stock wohnen. Und die trifft doch einen Lockdown anders als mich. Da kann ich ja nicht sagen, das trifft alle gleich hart. Das ist schlichtweg nie wahr. Das ist einfach ungerecht. Und ich finde es bodenlos ungerecht.
Bleiben wir mal beim Thema Gerechtigkeit, Lebenswelt und auch Kinder. Und da gehe ich jetzt zurück auf diesen Steckbrief in der Zeitung, was die wichtigsten 3 Themen sind. Ein anderes war die Energiepolitik für dich. Wie würde denn dein Weg bei der Energiewende aussehen? Oder braucht es die überhaupt deiner Meinung nach?
Natürlich braucht es eine Energiepolitik.
Energiewende?
Ja, es braucht erstmal eine Energiepolitik. Die Wende, ich glaube, es braucht grundsätzlich eine Umweltpolitik. Jetzt bin ich keiner, wenn ich was gefragt werde, dass ich auf alles eine Antwort habe. Ich bin da sicherlich nicht der Papst und ich weiß auf alles eine Lösung. Also ich würde mir primär einfach erstmal Leute suchen, die sich damit beschäftigen. Ich würde mir Wissenschaftler suchen und würde mir das alles anhören und dann würde ich versuchen, Entscheidungen zu treffen. wir lügen uns da alle gegenseitig in den Sack, wenn wir denken, von Deutschland aus könnte man jetzt die Energiewende einführen. Wir können hier nicht 3 Kohlekraftwerke abschalten, während die Chinesen 800 neue bauen. Das wird der Welt wenig weiterhelfen. Ich halte es für ein Riesenproblem, die Umweltverschmutzung in Plastik, das ganze andere Zeug, was für nichts, für umsonst produziert wird. Und das wäre eigentlich mein primärer Ansatz. Ich würde versuchen, die Menschen so zu erziehen, dass jeder erstmal so ein bisschen auf sich selber achtet. Ich gehe jeden Tag wandern mit meinem Hund. Ich trage mehr Müll aus dem Spessart heraus, als ich je mit reingetragen habe. Weil Menschen einfach denken, ah, hier ist schön, und dann schmeißen sie halt da ihr Dosenbier oder sonst irgendwas hin. Wir neigen im Moment in Deutschland, wenn ich die große Politik verfolge und wenn ich die Sprüche, wir neigen dazu, dass wir dem Rest der Welt erklären, wie es zu funktionieren hat. Und das wird nicht funktionieren, schlichtweg.
Dann lassen wir alle unsere Kohlekraftwerke weiterlaufen und gehen zum Müllsammeln in den Wald.
Nein. Das ist plakativ gesagt. Ich denke einfach, wir müssen erstmal im kleinen Rahmen anfangen. Und wir können auch die Kohlekraftwerke gerne ausschalten. Aber ich möchte, dass klar ist, wie funktioniert das in 10 Jahren. Und für mich, und ich habe mich mit Menschen unterhalten, die in diesem Bereich arbeiten, die sagen, was nicht funktionieren wird, ist, wenn wir die Stromerzeuger abschalten und aber zeitgleich, und da sind die Berechnungen sehr ähnlich, aber unterschiedlich, die gehen von einem bis zu 10 beziehungsweise bis zum 18-fachen höheren Stromverbrauch aus als im Moment. Wie soll das funktionieren?
Das heißt, oder korrigier mich, falls ich da was Falsches annehme, du vertraust nicht auf zum Beispiel erneuerbare Energien, dass sie diesen Energieverbrauch decken können.
Ich liebe alternative Energien. Ein guter Freund von mir, macht das hier schon seit 20 Jahren, der hat mehrere Hotels. Ich liebe das, aber es wird schlichtweg für die Menge, für einen Industriestandard wird es nicht funktionieren. Da bin ich mir sehr sicher.
Okay.
Wir haben es ja schon gesagt, du bist auch bekannt als Joe Schocker, der Songs von Joe Cocker covert. Der ist ja durch Woodstock bekannt geworden, mehr oder weniger. War so ein bisschen der Durchbruch, könnte man im Rückblick sagen. Denkst du, ihr wärt politisch auch auf einer Wellenlänge gewesen?
Ja, wobei ich cover ja nicht nur. Wir haben eine eigene CD aufgenommen, ich singe lieber eigene Lieder als gecoverte. Dass ich jetzt da dieselbe Stimmlage habe und in derselben Tonart singen kann, das ist auch Zufall und ein bisschen Glück. Und das hat sich ein bisschen dahin entwickelt. Ich habe ihn mal kennengelernt in der Alten Oper in Frankfurt und war mit ihm auch auf der Bühne. Das hat damals HR1 in die Wege geleitet. Und wir hatten danach richtig Spaß. Ich glaube schon, dass wir politisch, ich denke mit seiner Frau, mit Pam, da wäre ich vielleicht sogar noch mehr auf einer Wellenlänge, weil die hat damals schon so, die Menschen machen zu viel Müll und wir müssen alle mehr back to the nature, so gesagt. Ich glaube schon, dass es passen wird, ja.
So, Holger, wir haben, finde ich, genau das gemacht, was du gesagt hast. Wir haben dir nichts diktiert, sondern wir haben miteinander diskutiert.
Da bin ich aber froh.
Und jetzt kommt was wir immer am Schluss machen. Wir fassen das Ganze nochmal zusammen mit der Susi von Herzblatt.
So, lieber Zuhörer, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Etwa Holger Stenger, der für Kochtipps gerne mal ältere Menschen anruft, der gutbürgerliche Werte schätzt, seine Freiheiten aber niemals aufgeben möchte, der bei Bier lieber mehr als nur Export und Pilz im Regal sieht, bei der Sprache die Vielfalt der Geschlechter aber nicht so toll findet. Keine Sorge, die Vielfalt bringt der Politiker, Musiker, Unternehmer und Hundepapa durch seine vielen Jobs in euer gemeinsames Leben. So, lieber Zuhörer, bald musst du dich entscheiden. Am 26. September ist Bundestagswahl.